Geld und Leben, der Finanzpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher.
Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen bei der neuesten Ausgabe des Podcasts Geld und Leben. Heute geht es im wahrsten Sinne des Wortes um Geld im täglichen Leben, nämlich um das Einkaufen. Das Einkaufen ist in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden. Gleichzeitig überschwemmen uns Packerl aus China, weil Menschen dort lieber einkaufen als hier im stationären Handel oder im Einkaufszentrum oder bei lokalen Online-Shops. Warum das so ist und warum, wie wir künftig einkaufen, darüber unterhalte ich mich mit einem Experten der Johannes Kepler Universität. Professor Christoph Teller beobachtet seit vielen Jahren wissenschaftlich das Einkaufsverhalten der Menschen. Er ist Institutsvorstand für Handel, Absatz und Marketing und ich freue mich, dass Sie heute da sind, Herr Professor.
Danke, danke für die Einladung.
Herr Teller, ich fange mit einer persönlichen Frage an. Wie kaufen Sie ein? Wie halten Sie es mit Einkaufen? Wo und wann shoppen Sie?
Naja, ich bin ja Gen X, ne? Das heißt, ich bin ja noch sehr stark stationär sozialisiert. Aber, und ich muss auch ganz gestehen, ich bin jetzt kein Early Mover, ja, und auch wie 98, dass das Amazon also praktisch live gegangen ist, auch in unseren Gefilden, habe ich nicht zu den ersten gehört, die dort gleich bestellt haben. Ja, also ich bin eher Late Mover, aber ich bin eigentlich relativ repräsentativ, was das Ganze anbelangt. Mehr und mehr drifte ich ins Online, und jetzt muss ich auch noch etwas dazu sagen, und auch wieder zurück. Das heißt, diese Welten, die wir gerne in Österreich sehen, online und offline, existieren ja eigentlich nicht mehr, weil bevor man irgendwo in ein Geschäft geht, hat man online ja oft schon die Recherchen gemacht etc. Aber wo stehe ich? Also ich sage mal so, ich pendle zwischen den Welten und es bedingt sehr oft die Einkaufssituation, ja, der Kontext, was ich letztendlich mache.
Und was machen Sie online, was machen Sie offline?
Ja, gibt's da Unterschiede? Offline ganz klassisch, das nennt man auch jetzt in der Literatur, gibt es so gewisse Mooring-Faktoren. Ja? Also wenn man ein Boot anbindet, das Mooring, also das Anbinden, dass er nicht weglässt. Ja? Das sind natürlich gewisse Dinge, die man zum Beispiel füllen muss. Ja, also wo die Haptik ganz wichtig ist. Also bei der Bekleidung zum Beispiel wird nie ein Hemd online kaufen, außer ich bestelle mir komplett das gleiche Hemd noch einmal, von dem ich weiß, wie fühlt sich das an, wenn es getragen wird. Ja, das geht bis, also alles, was Kleidung anbelangt, ist bei mir noch ganz, ganz stark offline. Bei online sind es oft Dinge, die, wie soll ich sagen, die recht standardisiert sind, wo ich weiß, das Risiko, das Kaufrisiko ist sehr, sehr gering. Ja, also nochmal, ich tätige sehr oft Ersatzkäufe online, wo ich dann wirklich den Produktcode eingib und sage, okay, die Größe passt etc., funktioniert leider auch nicht immer, weil selbst bei einem Hemd gibt es unterschiedliche Schnitte, bei unterschiedlichen Chargen etc. Ja. Wir reden jetzt natürlich nur über Handel und nicht über Dienstleistung. Ja. Vor dem Hintergrund mischt sich das immer mehr durch. Und wenn man Österreich anschaut, ja, wir sind da sehr im Mittelfeld bei den Anteil der Online-Shopper an allen, ja, da sind wir so bei 75% in etwa. Da sind wir im Mittelfeld im Europäischen. Aber letztendlich sind es dann 68%, die beides machen. Also, wir sind schon lang hybrid. Ist klar, man kann das Leben nicht ganz online bestreiten. Da spielen natürlich ganz stark die Lebensmittel rein. Und auf der anderen Seite immer weniger ganz offline. Das muss man auch dazu sagen. Ja. Also diese, ich nenne es jetzt mal diese Non-Food-Nahversorgung, schrumpft natürlich auch immer mehr. Und manchmal hat man gar keine andere Chance, als dass man auf eine Plattform geht oder direkt zu einem Online-Händler und dort bestellt.
Sie beobachten das Einkaufsverhalten der Österreicherinnen und Österreicher wissenschaftlich seit vielen Jahren und publizieren auch darüber. Das heißt, das Einkaufsverhalten hat sich dahingehend verändert, dass wir hybride Konsumenten geworden sind.
Ganz klar, wir machen das, was für uns am besten passt. Früher war das Argument, ja, es ist bequem, man muss immer, also ich glaube, es ist immer ganz wichtig, wenn man in der Geschichte ein bisschen zurückgeht, weil die Geschichte sich sehr oft wiederholt. Ja? Also auch im Handel gibt es eigentlich ganz wenig Innovation, sondern viel Renovation. Also man macht etwas halt ein bisschen anders mit neuen Tools, ja, aber die Prinzipien bleiben die gleichen. Ja? Also wenn man jetzt sagt, okay, was hat sich verändert? Die Veränderung kommt auf der einen Seite natürlich angebotsgetrieben und auf der anderen Seite nachfragegetrieben. Nachfragegetrieben ist ganz, ganz einfach, wir verändern unser Verhalten. Jetzt muss ich dazu sagen, Konsumentinnen und Konsumenten sind Gewohnheitstiere. Wir verändern uns recht träge. Da gibt es natürlich Unterschiede, ich habe es am Anfang angesprochen, die First Mover, sobald da was Neues ist, ein neuer Shop, eine neue Marke etc., die wollen das sofort. Das ist aber eine Minderheit. Die meisten warten ab, bei den meisten muss es dann einen ganz großen Anstoß geben, dass sich da was verändert, Nachfrage getrieben. Und das ist, glaube ich, ganz interessant, da machen wir etliche Studien drüber, da man sagt, was bringt denn die Leute von einem Kanal in einen anderen? Jetzt bin ich bei einer Gewohnheit. Ich habe am Anfang gesagt, ich bin sozialisiert stationär. Das ist so. Also es muss etwas ganz, ganz Grobes passieren, dass ich jetzt plötzlich dieses Verhalten ändere. Das passiert nicht von heute auf morgen. Und wir haben das relativ genau, also wenn wir mit 60 wirklich tiefen Interviews einmal, haben wir uns angeschaut bei Konsumentinnen, Konsumenten, Österreicher, Österreicherinnen, warum das so ist. Ja. Das heißt, das sind oft Enttäuschungen. Also das ist immer so eine schöne Theorie, wir verwenden immer Theorien, die das Sinn machen, warum wir Dinge sehen, wie wir sie sehen. Das ist diese Social Exchange Theory. Das ist ganz einfach, denken Sie an Ihre Beziehung. Ja, wann wechseln wir Beziehungen? Da muss es einen Grund geben. Ja, der Kanal Beziehung ist ja nichts anderes. Also auf der einen Seite ist es, wenn ich jetzt mit meiner Beziehung ganz unzufrieden bin, dann sieht es mich woanders hin. Oder eine andere Beziehung schafft für mich einen Mehrnutzen, der viel größer ist als den ich jetzt habe. Das sind so die zwei Gründe, warum wir Beziehungen wechseln, jetzt im Menschen zu Menschen. Ja? Und das ist online ganz das Gleiche. Da passieren oft Dinge und das sieht man oft nicht, dass man sagt, da entstehen Enttäuschungen, die jemanden dann wirklich, wir nennen das jetzt sogenannten Critical Incidents, Enttäuschungen, die jemanden in einen anderen Kanal drängt. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel, wie es von offline zu online und online wieder zurück zu offline geht, also persönliche Erfahrung, die wahrscheinlich jeder nachvollziehen kann. Also das sind diese Critical Incidents und dann gibt es Incidents, also diese Schlüsselerlebnisse, die oft einen das Leben in den Weg stellt. Man kriegt plötzlich Kinder. Man wird vom Student oder vom Schüler zu jemandem, der eine Arbeit hat. Das heißt, das ganze Zeitbudget ändert sich. Das finanzielle Budget ändert sich und dann fängt man an zu pendeln. Also das ist die Critical Incidents. Oft ist es auch Krankheit, oft ist es Pensionierung, die dann plötzlich diese Kanalpräferenzen verschieben. Ja. So, jetzt mein Beispiel, mein schönes Beispiel, das ich nie vergessen werde, ist, ich habe eine, das war damals noch in England, eine Couch gekauft übers Internet. Und die erste Couch war defekt. Und Sie können es sich nicht vorstellen, was für ein logistisches Desaster das war. Und die Briten waren damals schon, das war schon vor 10 Jahren, wirklich so serviceorientiert, gesagt, kein Problem, wir nehmen es zurück. Und du bist dann natürlich live dabei, wenn die das ganze Ding wieder zusammenpacken, mehr lieblos als sonst irgendwas. Und du weißt, das landet jetzt wahrscheinlich im Müll. Ja? Ja? So. Und das Zweite war, zweite Couch, wunderschön ausgeschaut, toller Webshop, wunderschön ausgeschaut, du baust es zusammen, so setz dich drauf und du bist todunglücklich. Also, es war zu hart, der Stoff war zu kratzig, es hat super ausgeschaut, wenn man draufgeschaut hat, aber auf der Couch sitzt man ja.
Also ab ins Möbelhaus.
Ab ins Möbelhaus, dann in Österreich zum IKEA, also gefühlter halber Vormittag, sind wir da mit den Buben Probe gesessen und Probe gelümmelt und so weiter und natürlich mit der Verkäuferin gesprochen dort. Und dann war man sicher, okay, das passt da haptisch. Ja? Das heißt, nie mehr wieder Möbel ohne jetzt, also ist was sehr Billiges, ja, online. Ja? Auf der anderen Seite wieder, ganz typisch, das können wahrscheinlich viele nachvollziehen, eine Enttäuschung im Rahmen des Services. Dass man sagt, man geht jetzt zu einem Fachhändler, zu einer Fachhändlerin und das Verkaufsgespräch ist, wie soll man sagen, die sind nicht wirklich Experten. Du gehst aber dorthin, weil du sagst, der muss jetzt mehr wissen als ich. Und wenn man in ein Fachgeschäft geht, das ist ein Spezialinteresse, also beispielsweise alles, was mit Bergkleidung zum Beispiel zu tun hat, da erwartet man mittlerweile als Konsument wirklich ein hohes Expertisenniveau. Wenn das nicht da ist, fragt man sich, für was kann ich es gleich online kaufen und gratis zurückschicken? Ja. Ja, also dieses Pendeln zwischen den Welten ist eigentlich das neue Normale.
Aber das heißt, ich erwarte mir vom stationären Handel hohe Servicequalität, hohe Expertise, dann bin ich bereit, dort einzukaufen.
Ich würde es jetzt anders formulieren. Ich erwarte mir vom stationären Handel, also ich jetzt repräsentativ für den Konsumentinnen und Konsumenten, etwas anderes. Etwas, das ich mehr bekomme, das ich anders bekomme. Ja? Also das Schlechteste, was der stationäre Handel machen kann, ist, dass er den Amazon imitiert. Das ist das Schlechteste. Ja? Sondern man muss sich auf das fokussieren, was man gut macht. Also, was kann online nicht? Mit dem muss man endlich anfangen. Ne? Online kann Beratung nicht in dem Ausmaß, nicht Hedge-to-Hedge, Human-to-Human, kann er nicht. Ja? Nicht in dem Ausmaß, nur in Kombination. Ja? Das Zweite ist natürlich diese unmittelbare Verfügbarkeit. Das ist schon diese Immediate Gratification. Das ist etwas, dass der die Glückshormone dann ausschüttet. Ich habe jetzt was, jetzt sofort, jetzt kann ich es mitnehmen. Der menschliche Kontakt, das soziale, der Handel ist nicht nur eine Transaktion. Handel ist auch menschliche Interaktion. Manche wollen das gar nicht. Ja, die Soziopathen, gut, ja, das ist eher die Online-Welt, ist da das Richtige. Auf der anderen Seite ist es dann so, dass ich sage, viele wollen das, weil nämlich auch der Mensch eine gewisse Bestätigung bringt, dass das, was man kauft, das Richtige ist, beim Kaufrisiko. Ja? Und natürlich Atmosphäre, Erlebnis, ja, Haptik, das ist etwas, bin ich wieder bei der Couch, das ist das, eine Couch zu kaufen, ist ein multisensorisches Erlebnis, ja, vom Fühlen, vom Riechen, also das ist nicht imitierbar online, hm. Ja.
Was offenbar in Österreich nicht funktioniert, ist der Lebensmitteleinkauf online, während in anderen Ländern das ja durchaus üblich ist. Was ist da der Unterschied?
Also man muss aufpassen, funktionieren tut es kaum wo. Das, also der einfache Pragmatik, sind wir wieder bei Angebot und Nachfrage. Angebotseitig von den Händlern her, beim Lebensmitteleinzelhandel haben wir ganz, ganz niedrige Margen. Da muss man jetzt, im Vergleich zum Beispiel im Textileinzelhandel oder im Sporthandel oder im Möbelhandel, da muss man mal sich Zustellgebühren einmal unterkriegen. Zustellgebühren will keiner kaufen, weil wir gelernt haben, es gibt keine Zustellgebühren. Und vor allem bei den Lebensmitteln, wo wir jeden Cent umdrehen, ja, wo wir extrem preissensitiv sind, dort akzeptieren wir das noch weniger. Es gibt natürlich Segmente, die das kaufen, aber nicht alle diese Segmente sind rentabel für den Händler. Ja. Das ist einmal angebotsseitig. Also es ist insgesamt nicht attraktiv. Und ich würde sagen, logistisch gesehen macht es nur Sinn in großen Ballungsräumen. Man sieht auch selbst in Großbritannien, es sind nur die ganz großen Städte, wo das wirklich auch betrieben wird. Am Land sind diese Entfernungen einfach zu groß, die Zustellgebühren zu groß, dass man damit auch was verdienen kann. Und um das geht es beim Lebensmitteleinzelhandel. Es geht um die Menge aufgrund der kleinen Margen. So, das ist das eine. Auf der anderen bin ich wieder bei der Multisensorik. Lebensmittel ist etwas, das man, sind Überlebensmittel. Das ist etwas, was ich zu mir nehme. Und wir sind gewohnt, dass wir alle unsere Sinne einsetzen, wenn wir Lebensmittel einkaufen. Da sind wir wieder bei der Gewohnheit, bei der Habitualisierung. Das ist etwas, das sich bei uns ganz, ganz, ganz spät einmal irgendwann einmal ausschleichen wird. Ja, also wir wollen prüfen. Also das Beste ist, um das zu verstehen, stellen Sie sich auf einen Samstag, wo es schon viel Frequenz ist in ein Lebensmittelgeschäft, stellen Sie sich zur Obst- und Gemüsedecke und schauen Sie, was die Menschen tun. Es ist zwar grausig, wenn jeder den Salat angreift und weißt, irgendwer greift dann den angegriffenen Salat an, ja, und nimmt den mit Saus. Aber es ist das, was wir Menschen tun. Und so haben wir gelernt. Wir prüfen mit der Nase, wir prüfen teilweise auch mit dem Geschmack. Ja, also das wird online nie ganz imitierbar sein. Aber jetzt sind wir vielleicht, wir werden wahrscheinlich auch zu dem Thema kommen, Inflation, Preissteigerung etc. Aber selbst wenn man nur die Ratio walten lässt, müsste man sagen, man müsste ja alles online kaufen, weil ich habe totale Preiskontrolle. Dass ich sage, ich gebe ein, 60 Euro ist mein Budget für den Wochenendeinkauf und dann wähle ich aus und dann sagt mir der Rechner, das ist zu viel oder dann muss das günstigeres geben etc. etc. Aber es setzt sich nicht durch. Und in Österreich, das muss man auch immer dazu sagen, leben wir absolut auf der Insel der Seligen. Absolut. Die Qualität unserer Lebensmittel sucht seinesgleichen weltweit. Ja? Fleisch, Obst, Gemüse. Und wir haben ganz, ganz tolle Händler vom Discounter bis zum Vollsortimenter, die natürlich tolle Qualität liefern. Und Qualität heißt nicht immer nur Qualität der Produkte, sondern Qualität bedeutet auch die Qualität der Verfügbarkeit. Das ist die Nahversorgung. Jetzt hören wir oft Kritiker, die sagen, bei uns ist alles so teurer und in Bayern ist alles billiger etc., weil wir haben so eine hohe Filialdichte. Gott sei Dank haben wir eine hohe Filialdichte. Aber hohe Filialdichte heißt nicht nur, dass alles agglomeriert ist auf den frequenzstarken Bereichen, sondern natürlich auch in den Tälern. Ja, in den Tälern. Die Topografie von Österreich ist halt nicht so, dass man einfach nur bei jedem Verkehrsknotenpunkt an Verbrauchermarkt hinsetzt und gut ist gegangen. Unsere Händler versorgen auch die Randgebiete. Zwar immer weniger, klar, ja, weil es immer weniger profitabel wird, aber trotzdem sind wir ja noch auf der Insel der Seeling. Auch das kostet und das ist ein Service. Und den Service verlernen wir immer mehr wahrzunehmen aufgrund der Fokussierung auf den Preis, der schon immer da war bei den Lebensmitteln.
Wir sind aber gerade in Österreich auch Aktionskäufer, weil jeder sammelt irgendwelche Pickerl oder Rabattcodes, mit denen er dann einkaufen kann. Und natürlich, der Handel spreht den Spieß dann um und ist generell teurer, um dann etwas billiger zu sein, oder?
Für den Händler geht es immer um die Mischkalkulation. Ja? Was macht die? Also, den interessiert natürlich schon ein Deckungsbeitrag von einem Produkt, aber letztendlich ist wichtig, wie ist der Warenkorb zusammengesetzt und dann kompensieren sich natürlich die Spannen. Das ist ganz klar. Das ist einfach das, was der Händler macht und das seit Jahrtausenden. Du hast Aktionen, um die Leute in den Verkaufsraum zu bekommen und du bietest dann natürlich ein volles Sortiment an und wir wissen, dass wir immer im Verbund kaufen. Ganz selten gehen wir, es wird schon mal passieren, dass man am Wochenende wohin geht und sagt, die Kiste Bier ist dort besonders günstig, wenn man viel Auswahl vor Ort hat. Aber letztendlich kauft man einen Warenkorb, also ein Bedürfnisbündel wird da befriedigt. Ja. Und natürlich so funktioniert es. Aber, und ich bin da immer sehr, wir sind ein Universitätsinstitut und wir sind keine Interessensvertretung, weder Arbeitnehmer- noch arbeitgeberseitig, wir sind ganz neutral, wir sehen beide Seiten kritisch. Auf der einen Seite ist das mit den Aktionen, ich sage immer, ein schönes Bild ist, die Aktionitis, das ist so wie schwere Drogen. Ja? Die machen kurzfristig high, die pushen Umsatz nach oben, langfristig krank, weil sie eigentlich den Konsumenten ja eigentlich verwöhnen, und zwar in eine falsche Richtung. Das heißt, die wollen nur mehr Aktionen oder sie wollen einfach verführt werden. Sie wollen verführt werden. Ja, und der Verführer sagt, na ja, wenn jemand verführt werden will, dann verführe ich den, wenn ich damit attraktiver werde. Ja, also das ist die eine Seite. Und bei den Konsumenten muss man eben auch dazu sagen, man bekommt, was man sich wünscht. Da muss man aufpassen. Ja? Und wir sehen auch die Veränderung in den Regalen, vor allem seit 2020 sind wir irgendwo in einer multiplen Dauerkrise. Ja, jetzt durch die geopolitischen Verwerfungen natürlich merken wir an den Tankstellen, an den Totems, werden wir ganz je täglich daran erinnert, da stimmt was nicht, ja. Also ich bin Dieselfahrer, also ich sehe, da stimmt was nicht. Also selbst wenn ich keine Außenpolitik lese, was ich schon tue, weiß ich, da passt was nicht, ja. Wie soll man sagen? Durch diese Angst, die dadurch entsteht, ja, verändert sich auch das Verhalten. Und das Verhalten ist immer dieses Zurückziehen, das oft das vereinfachte Entscheiden. Also man nimmt den Preis als kognitive Abkürzung und sagt, ja, das ist billig, das nehme ich. Aber das ist ganz ein großes Problem, weil sowas wie, ich habe es vorher angesprochen, Service nicht mehr wahrgenommen wird. Und vor allem, wir in Österreich, Qualität bei den Lebensmitteln immer weniger wahrgenommen wird. Der Konsument ist in einer Position, die so komfortabel ist und er, sie merkt das nicht mehr. Die österreichischen Lebensmittelhändler bieten so hohe Qualität an, aufgrund des starken Wettbewerbs, der Konzentration und des starken Wettbewerbs. Die können sich nicht erlauben, etwas Schlechtes abzusetzen. Und das wissen die Konsumenten. Das heißt, egal ob ich jetzt zu einer Spar, zu einem Billa, zu einem Lidl, zu einem Hofer, M-Preis und wie sie alle heißen, ne? Ich kriege immer okay Qualität. Das heißt, der Preis determiniert alles. Und das ist gefährlich, langfristig gesehen.
Der Konsument hat aber das Gefühl, im Handel ist alles teurer geworden. Und das hat auch dazu geführt, dass eine gewisse Kaufzurückhaltung Platz gegriffen hat. Die Sparquote ist deutlich gestiegen, die Konsumlaune ist gesunken. Spüren Sie da jetzt wieder eine Veränderung, weil die Sparquote geht jetzt wieder leicht zurück? Wird jetzt wieder mehr konsumiert oder, wie man eher den Eindruck hat, mehr gereist?
Also das sind jetzt ein paar ganz spannende Phänomene drinnen. Ja. Das erste Phänomen, alles wird teurer. Also das sage ich immer, man muss jetzt aufpassen. Man schaut sich am besten den Warenkorb hinterm VPI an. Der zeigt im Schnitt, muss man sagen, sind Durchschnittswerte, wofür wir anteilsmäßig wie viel ausgeben. Der höchste Ausgabenblock ist Miete, Wohnen, Energie. Ja, also mit 20%, also ein Fünftel gehen wir dort aus. Der nächste ist schon mit 14% ist Verkehr, dann kommen erst Lebensmittel mit 11,8%. Drunter ist dann Gastro, Beherbergung und um die 10%, ein bisschen weniger. Und zum Schluss haben wir dann die Freizeit, ja? Kultur, Sport. Das ist dann ein bisschen unter 10%. So, das heißt, wenn eine Teuerung, was ist besonders teuer geworden? Die Energie. Das war immer der Inflationstreiber. Das war immer das Problem. Das Teuflische bei der Energie ist, die steckt überall drinnen, in der gesamten Versorgungskette. Und das färbt sich dann natürlich ab auf, der Bauer braucht einen Diesel für einen Traktor. Ja? Der Logistikdienstleister braucht dann Treibstoff, um die Produkte zu den Dings. Der Lebensmittelhersteller braucht Energie etc. Und der Handel versucht das möglichst abzufedern, weil durch die Preissensitivität der Konsumenten Preisveränderungen sofort sehr elastisch wahrgenommen werden. Das heißt, wenn sich ein bisschen verändert, dann geht man gleich zur Konkurrenz. Das ist ganz, der geht wirklich auf rohen Eiern. In gewisser Art und Weise musste der Handel natürlich auch Preise weitergeben. Es geht ja auch nicht anders. Ich sage immer, einer muss in der Versorgungskette die Zeche zahlen. Und das ist sehr unterschiedlich. In Österreich, in konzentrierten Märkten jetzt, Lebensmittel, Einzelhandel, ist es der Konsument nicht am Anfang. Ja? Sondern er ist es erst in weiterer Folge, wenn es gar nicht mehr geht. Und man muss auch etwas sagen, weil die Händler, vor allem die großen Händler, werden immer sehr schnell an den Pranger gestellt. Das hat oft ganz einen anderen Grund, nicht weil sie schuld sind, sondern weil halt manchmal ja Interessensvertretungen vielleicht auch, wie soll man sagen, in die Schlagzeile kommen wollen und sagen, die sind böse und dann sagen alle, ja, die sind groß, deswegen sind sie böse, ist manchmal nicht ganz gerechtfertigt. Aber es ist eine andere Geschichte. Der Punkt ist, es gibt eine Teuerung, ja, und jetzt ist das Spannende, was passiert mit den Konsumenten und Konsumenten. Sie haben es angesprochen. Also ich nehme jetzt zwei Rollen her, die das schön sinnbildlichen. Das eine, sie wird zum Geizhals, das heißt, der Sport. Wir sind immer noch knapp unter 10% Sparquote. Wir waren schon höher.
Ja, ja, also immer jetzt, noch viel
10%. Ja, es ist, ja, 10% ist sehr, sehr viel. Ja. Das ist echt Angst, da stimmt was nicht. Ich spare, ich gebe das auf, vielleicht wird es noch schlimmer. Ganz, ganz normal. Also das ist ganz normal. So, und auf der anderen Seite wird immer mehr zum Buchhalter. Das heißt, das hat schon auch eine Wirkung, die wir sehen, jetzt sind wir genau bei dem, was Sie sagen, die verschieben die Ausgaben. Das heißt, wo kann ich nicht sparen? Im Waren des kurzfristigen Bedarfs. Ich muss was essen. Ich kann dort natürlich downtraden. Das heißt, ich kaufe einfach eine Handelsmarken, ich greife zum Nicht-Markenprodukt etc. Kann ich mir dort viel ersparen? Eigentlich wenig. Das Problem nur ist, dass ich sage, bewusst das Problem ist, es wird überdurchschnittlich wahrgenommen, weil einkaufen gehe ich oft und den Urlaub kaufen wir einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. Ja, das heißt, es ist immer, oder tanken, ja, das wird mir vorgewiesen. Nur, das Sparpotenzial liegt natürlich woanders. Beim mittelfristigen und beim langfristigen Bedarf. Wir merken natürlich, jetzt Langfristbedarf, schönes Beispiel, ist der Möbelhandel. Dem geht's nicht gut. Das ist ganz klar. Natürlich ist es ein Echo von Covid, wo wir uns durch Cocooning haben uns dort wieder schön eingerichtet. Man braucht nicht alle drei Jahre neue Küche. Aber dort merkt man, im Langfristbedarf kann ich sparen, da kann ich aufschieben. Und der Buchhalter in den Konsumenten sagt ganz klar, ich verschiebe jetzt. Verschiebe was aufs Konto, ich verschiebe den Kauf, etc. Und das ist, was passiert. Es ist natürlich sparen, aber vor allem ist es verschieben. Und jetzt kommen wir zu etwas ganz, ganz interessanten Phänomen. Das ist das, was ich angesprochen habe mit dem Urlaub. Der Urlaub, vielleicht einmal das große Bild und vielleicht auch zu sehen, auch im europäischen Vergleich, welche Rolle diese Ausgabenkategorien spielen bei uns in Österreich. Im Vergleich, ja, zu den anderen EU-Ländern. Für Lebensmittel geben wir am drittwenigsten aus. Im Vergleich zum Gesamtbudget. Nur die Iren und Luxemburg, da ist noch weniger, anteilsmäßig. Wir geben aber am viertmeisten aus. Für Freizeit, Kultur und Sport. Das heißt, das ist ein bisschen Widerspruch, wenn alle sagen, Gottes Willen, alles ist bei den Lebensmitteln so viel teurer geworden. Ja, es ist ein bisschen verquert. Was ich jetzt immer als Fußnote, eine dicke, fette Fußnote anführen muss, ist, ich rede immer von Durchschnittswerten. Da gibt es natürlich Haushalte im untersten Einkommensquartil, da zählt jeder Cent, da braucht man nicht drüber reden. Ja, also ich meine jetzt bitte nicht zynisch, was ich hier sage. Ich rede jetzt von den Durchschnittswerten. So, jetzt sind wir beim Urlaub. Das Phänomen, was wir haben in unserer Art zu denken, wenn es um Ausgaben geht. Das Phänomen nennt man Mental Accounting. Das ist mentale Buchführung. Das heißt, wir sehen unsere Ausgaben, unser Budget nicht als eines. Wir haben unterschiedliche Konten für unterschiedliche Ausgabenkategorien. Also, die Lebensmittel ist ein Konto. Und der Urlaub, der Sport, das Vergnügen, das für mich, die Belohnung, ist ein anderes Konto. Und diese zwei Konten werden anders behandelt. Da wird versucht zu sparen, damit ich irgendwo, ich merke über einen Kaufkraftverlust und die Spar im Centbereich, damit ich irgendwo probiere, dass ich diese Kontrolle wieder zurückkriege. Es hat ja alles mit Kontrollverlust letztendlich auch zu tun. Und beim Urlaub, und zwei Drittel Österreicher haben, das war vor einem Monat, gesagt, dass sie Urlaub machen werden. Zwei Drittel im Sommer. Zwei Drittel. Ja? Sie sagen, das leiste ich mir. So, und jetzt kommt ein doppeltes Phänomen dazu. Das heißt, 44% sagen, ich spare jetzt bei den Waren, damit ich mir den Urlaub leisten kann. Ja, das ist für mich, das ist emotional aufgeladen, das ist die Identitätsstiftung etc. Für das ist Geld da. Ja, so, es wird da gespart, um das zu buchen. So, und wissen Sie, was dann ganz, ganz Interessantes passiert? Das haben wir die letzten Jahre genau untersucht. Wenn Sie dann auf Urlaub sind, dann ist es, als ob es kein Morgen gäbe. Die Ausgaben sind die Hälfte da, Geschenkesausgaben, was die Leute im Urlaub lassen. Es ist ganz interessant. Auf der einen Seite, in der Planungsphase, gibt es diese Konkurrenz zwischen Kauf von Waren, Lebensmittel etc., das sind zwei Konten, ja, da wird gespart, damit man da halt, keine Ahnung, damit man nach Lignano fahren kann. Und auf der anderen Seite, wenn sie dann dort sind, die Freizeit, die Emotion etc., dann sitzt der Euro wieder locker. Also manchmal ist der Konsument, wir Konsumenten sind ja schwer schizophren eigentlich. Ja,
ja, aber es hat viel damit zu tun, nachdem Sie das schon im Zusammenhang gebracht haben, dass Konsumverhalten auch mit dem Liebesleben der Menschen zu tun hat. Das ist ja auch nicht immer ganz rational. Ne?
Nein, ist absolut nicht rational, obwohl man versucht gerade in Krisenzeiten, in der Wahrnehmung der Krise, man muss dazu sagen, bei uns in Österreich, wir sind ein reiches Land, wir leben auf einem extrem hohen Niveau, ja, also der Handel hier ist auf einem extrem hohen Niveau, ja, es ist nicht so, dass wir ein Hochpreisland sind, also wir sind insgesamt auf der Insel Seeling, aber diese objektiven Kriterien zählen nichts, es geht darum, wie ich es wahrnehme. Und deswegen kommt oft diese Irrationalität oder diese erzwungene Rationalität beim Lebensmitteleinkauf ins Spiel, wo man sagt, jetzt bin ich gezwungen rational und jetzt möchte ich genau schauen, was ist der Grundpreis und Bier wird nur mehr nach Grundpreis gekauft und Toilettenpapier wird nur mehr nach Grundpreis gekauft. Aber am Ende des Tages ist es nur ein Placebo, um das Gefühl zu bekommen, ich bin noch in Kontrolle.
Apropos Schizophrenie, Herr Professor, wir haben das Phänomen, dass sehr viel vom Handelsumsatz natürlich in den Online-Umsatz gewandelt ist und den Online-Umsatz machen aber nicht österreichische Händler, sondern überwiegend Konzerne wie Amazon oder Temu oder Shein aus China. Und gleichzeitig erleben wir das Phänomen, dass die Leute sagen, Wahnsinn, unsere Handelsarbeitsplätze gehen verloren. Wie ist das zu erklären?
Wir sind jetzt wieder bei Menschen. Wir sind Menschen und wir haben, unsere Rationalität ist enden wollend. Also das Phänomen, das Sie ansprechen, wir exportieren, wir importieren Waren und nicht aus anderen Ländern. Man muss dazu sagen, die Plattformen muss man schon auch zweiseitig sehen, weil es verkaufen auch österreichische Unternehmen über Amazon. Also der Marktplatz ist jetzt, wie soll man sagen, ist Fluch und Segen gleichzeitig. Ja. Bei den asiatischen Plattformen ist es noch anders, aber die wollen auch stark in dieses Segment hinein der lokalen Verankerung. Ja. Was ich sagen will, ist, dass wir exportieren Wertschöpfung und das ist das Gefährliche dran. Wir importieren Waren von woanders und exportieren Wertschöpfung. Und da geht es nicht nur darum, dass man sagt, der arme Händler, die arme Händlerin hat jetzt weniger Umsatz. Diese Händler sind natürlich auch ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor. Die haben natürlich auch Reparaturen zu machen. Die haben auch Angestellte, die was verdienen müssen. Ja? Das heißt, diese Wertschöpfung geht verloren. Wenn wir jetzt wieder beim Konsumenten, bei der Konsumenten sind, sag mal, wenn man den Hauser betrachtet, mikroökonomisch, macht das total Sinn, total rational. Das ist billiger, das ist für mich bequemer, ich bestelle mir das jetzt beim Temu beispielsweise oder beim Amazon, ja? Oder bei sonst einem ausländischen Online-Händler. Makroökonomisch, also das Gesamte gesehen, macht es natürlich überhaupt keinen Sinn. Und jetzt sind wir wieder am Ende des Tages, sind wir dabei, warum tun es die Leute? Die Leute tun das aus unterschiedlichsten Gründen. Viele haben wir schon angesprochen, diese Critical Incidents, die Mooring-Faktoren, die es dann doch wieder zurückhalten. Auf der anderen Seite sind wir hier in einem Wettbewerb. Das heißt, die Besseren schlagen die Schlechteren. Und wir sind im Handel, ist ständig Bewegung und wir dürfen nicht vergessen, die stationären Händler müssen sich in gewisser Art und Weise neu erfinden. Das bleibt ihnen nicht belassen. Also was oft den Handel umbringt, ist oft der Handel auch selbst. Auch wenn man das nicht gern hört und ich weiß, dass ich das leicht sagen kann, ja, aber oft sind Geschäftsmodelle überaltert, Eigenkapitalquote niedrig. Oft haben wir ganz, ganz ein großes, die Umsatzrentabilität im Handel ist sowieso niedrig. Ja. Oft haben wir auch dieses Übergabeproblem. Ja. Oft Standortproblem. Sie wissen, mit einer Gemeinschaft, jetzt brauchen wir nicht weit schauen, in der Landstraße, wenn ein Standort weniger attraktiv ist, dann muss ich mir was überlegen. Ich kann nicht mit dem Standort dann untergehen. Ja. Und natürlich jetzt im Groben, im Gesamten gesehen, dass man sagt, ja, das Geschäftsmodell ist manchmal auch veraltet. Das heißt nicht, dass alle jetzt online gehen müssen, die stationäre Händler sind, aber sie müssen überdenken, was sie gut können und das, was sie gut können, besser machen und zwar in Abgrenzung zu online. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, der entscheidet, die entscheidet, wer gewinnt im Handel, sind am Ende des Tages immer noch die Konsumentinnen und Konsumenten.
Herr Professor, das nehme ich als Schlusswort, das passende. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie Rede und Antwort gestanden sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuhören, fürs Zusehen. Ich hoffe, Sie sind auch bei der nächsten Folge von Geld und Leben wieder dabei. Einen schönen Tag. Wiederhören.
Danke.
Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Nachrichten an podcasts@nachrichten.at. Folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und kennt ihr schon unsere anderen Podcasts? Schaut doch mal nach auf nachrichten.at/podcasts. Bis zum nächsten Mal.